ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Hidden Agenda, dass man halt eben versucht, die Informatikstudierenden aus der einen Profession mit eben Leuten aus ganz anderen Fachdisziplinen zusammenzubringen.
Wir wollen wirklich, dass Projekte entstehen, die jemanden weiterbringen.
Man kann dann einreichen, wenn man strukturierte Daten hat. Das ist damit steht und fällt alles.
Wie können wir in der Uni Bonn künstliche Intelligenz bei Forschungsvorhaben nutzen? Wie können wir dabei Synergien zwischen der Informatik und anderen Disziplinen wecken? An der Uni Bonn gibt es im Rahmen der Digitalstrategie mit Bonn-Trainee ein wegweisendes Projekt und deutschlandweit eines der ersten seiner Art, das sich mit dieser Frage beschäftigt. Gerade hat es die Workshop-Reihe KI für alle neu aufgelegt und kümmert sich um genau das, künstliche Intelligenz den Forschenden näher zu bringen und angehende Informatiker im Umgang mit Forschungsfragen aus anderen Disziplinen wie der Geschichtsforschung, der Medizin oder der Archäologie zu schulen, Konzepte zu erproben und neue Lehr- und Lernangebote zu entwickeln. Und deshalb freue ich mich, heute bei uns im Studio Dr. Elena Truns vom Institut für Informatik, Abteilung für Visual Computing und Dr. Moritz Wolter vom High Performance Computing Analytics Lab sowie Matthias Laupichler vom Institut für Medizindidaktik begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
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 KI für alle heißt die Workshop-Reihe. Und wenn Sie KollegInnen an der Uni Bonn das Angebot schmackhaft machen möchten, was ist damit gemeint mit KI für alle?
Verschiedene Fachrichtungen profitieren natürlich in vielfältiger Weise von künstlicher Intelligenz. Oder ich persönlich würde es lieber Maschinenlernen nennen, weil der Begriff künstliche Intelligenz an vieler Stelle das menschliche Handeln, was zwingend erforderlich ist, für das Training dieser Modelle versteckt. Also ich kann nur dann eine künstliche Intelligenz nutzen, wenn ich entsprechend Vorarbeiten geleistet habe. Genau, aber wenn man diese Vorarbeiten geleistet hat, das bedeutet in der Regel, wenn ich strukturierte Daten annotiert habe, kann zum Beispiel sein, dass man in der Radiologie Prostatapatienten behandelt hat und dann die Prostatakarzinome schon so im Computer abgespeichert hat, dass ich aus der Datenpaarung Krebsannotation dass man das eindeutig zuordnen kann. In dem Moment, wo man das getan hat, kann man den Prozess des Erkennens versuchen zu automatisieren. Mit einem maschinellen Modell oder eben mit einer künstlichen Intelligenz, wobei das Wort künstliche Intelligenz leider suggeriert, dass der Computer das alleine tut. Das tut er aber nicht. Um dieses Karzinom zu erkennen, müssen Ärzte vorarbeiten, und zwar lange. Genau, aber wenn in diesen Situationen, wo sozusagen strukturierte Datenpaare vorliegen, lohnt es sich, über solche Projekte nachzudenken.
Daten sind wichtig und wenn man eben Prostatakrebs beispielsweise macht, da haben wir schon Daten da. Das heißt, die Grundlage, um KI zu benutzen, sind erstmal strukturierte Daten, die man entweder selbst generiert oder durch ein Modell generieren lässt.
Genau, und jetzt wird es spannend. Es gibt jetzt einige, die sich gegen synthetische Daten wenden in der Forschung. Und der Gedankengang dahinter, das Argument dagegen ist, halte ich für relativ überzeugend, wenn man ein synthetisches Modell schon hat und dann ein großes Modell an das synthetische Modell dran fittet. Wie kann dabei Erkenntnisgewinn entstehen? Also warum sollte der Fit, klar, wenn man das synthetische Modell lange genug ausliest, wird es irgendwann den perfekten Fit geben, aber dann hat man ja ich will das nicht synthetisch nennen, aber vielleicht ein mathematisches Modell, was man vielleicht verstanden hat, man hat sich was dabei gedacht. Und wenn man jetzt ein Modell da dran fittet, was soll dabei Besseres herauskommen, als was man vorher schon hatte. Denn im besten Fall ist der Fit perfekt.
Also kann man Daten generieren lassen, künstlich, die gut sind?
Kann man machen. Muss man aber sich sorgfältig Gedanken machen. Also was zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert, ist jetzt in dem Zeitungsprojekt Zeitungsschnipsel neu zusammenzusetzen. Also sozusagen halbsynthetische Daten zu verwenden. Auf Basis von echten Daten neue Daten zu generieren. Und da gibt es in der informatischen Literatur auch eine Überschrift für, das sind sozusagen Augmentierungen. Am besten hat man einen realen Kern an Messungen, den man irgendwie kreativ verfremdet oder neu kombiniert.
Mhm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, bevor Sie zu den einzelnen Projekten kommen, die ja spannend sind. Mit welchen Kursen und Methoden machen Sie denn die Teilnehmenden überhaupt fit für KI für alle?
Genau, also da haben wir zwei Wege und die verfolgen wir parallel. Einerseits gehen wir in die Richtung, wir bringen KI bei, also wirklich damit die Leute aus anderen Fachdisziplinen außer Informatik das wirklich anwenden können, nicht nur dazu Fragen beantworten können, sondern wenn die ein Problem haben und sehen und erkennen, da kann man was machen, dass sie wirklich sich hinsetzen, das Problem lösen können und dazu auch die entsprechenden Modelle programmieren können und lernen können, trainieren können. Das ist die eine Richtung, dafür haben wir Kurse. Und die zweite Richtung ist, wir helfen Leuten aus anderen Fachdisziplinen bei deren Problemen, indem wir diese Probleme und diese Fragestellungen in unseren Projektgruppen und Labs und Masterarbeiten, Bachelorarbeiten anbieten, damit die Studierenden aus Informatik die lösen, also zusammen mit den Leuten aus der Fachdisziplin, aber eher schon der Lösungsteil folgt von den Informatikstudierenden. Und das sind die zwei wirklich sehr, sehr wichtige Richtungen, die beide intensiv verfolgt werden und in beiden haben wir auch Erfolge erzielt.
Das heißt, es ist also auch ein zentraler Baustein, die Informatikstudierenden quasi zu schulen oder weiterzubilden oder fit zu machen für die Herausforderungen anderer Disziplinen.
Genau, richtig. Also einerseits müssen die Informatikstudierenden überhaupt die Probleme lösen können, also egal ob jetzt innerhalb von Informatik oder außerhalb. Und die zweite Sache ist diese Kommunikation zwischen Informatikstudierenden und anderen Fachdisziplinen, weil da muss man die Sprache verstehen. Wenn man als Informatikstudierende möchte man eigentlich nur wissen, was kriegt man als Input und was möchte man als Output bekommen. Wenn man aber mit anderen Problemen konfrontiert ist, dann ist es natürlich ein Mehrwert zu wissen, inwiefern ein Wert ist abhängig von dem anderen, was da, also die ganzen Hinterinformationen kann man auch einbinden in das Modell. Und daher, und die rauszubekommen und wirklich zu verstehen, was davon ist wichtig, was davon ist nicht wichtig. Also diese Gespräche, diese Informationsgewinnen haben wir herausgefunden, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil ansonsten verliert man einen Teil oder am Ende, im schlimmsten Fall, hat man überhaupt gar nicht das, was die Leute überhaupt gewünscht haben. Das heißt, es ist, wie gesagt, zweierlei wichtig. Erstens müssen die Studierenden überhaupt können, dafür haben wir Vorlesungen extra für Informatiker. Und zweitens werden die Studierenden während dieser Projekte, die wir gemeinsam machen, lernen, wie man wirklich Informationen, die man braucht, um das Problem zu lösen, bekommt und versteht.
Das heißt also, die Informatiker, die halt vielleicht auch nicht gewohnt sind, mit Geisteswissenschaften zu arbeiten, bekommen auch die Tools an der Hand, die richtigen Fragen zu stellen.
Genau.
Also in dem Geschichtsprojekt, das hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Also da haben wir an der Uni Bonn einmal die gesamte Pipeline abbilden können. Und der Felix Selgert, dem ich hier an der Stelle einmal explizit danken möchte, hat das wirklich mit großem Einsatz koordiniert, dass unsere Studis am Institut für Geschichtswissenschaft mit den Studenten dort zusammen annotiert haben. Das heißt, die haben dann wirklich sich einmal hingesetzt und sich erklären lassen von den Experten, also den Historikern, wie das funktioniert, wie man die Schriften liest. Und sind dann aber zurückgekommen und haben das Ganze dann modelliert mit neuronalen Netzen. Und das ist, glaube ich, was, wo man im Studium nur sehr selten die Gelegenheit zu bekommt. War also, glaube ich, ein sehr schöner Erfolg. Und die Abschlussarbeiten, die da entstehen, sind auch, der Projektbericht und die Abschlussarbeit, die entstanden sind, das war schon.
Ich glaube, dass eines der Stichworte ist ja auch noch die Interprofessionalität. Also quasi wir, auf der einen Seite natürlich liegt oder der Vordergrund des Ganzen ist natürlich die Ausbildung von Kompetenzen im Bereich der KI. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Zusammenarbeit absolut essentiell. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Hidden Agenda, dass man halt eben versucht, die Informatikstudierenden aus der einen Profession mit eben Leuten aus ganz anderen Fachdisziplinen zusammenzubringen und dort eben die Zusammenarbeit auch zu fördern über die Disziplinen hinaus.
Wenn wir schon bei den Projekten gleich sind, können wir gleich noch ein paar ansprechen. Schult das dann aber auch vielleicht die Lehrenden, dass sie ihr Anliegen klarer formulieren müssen, was sie erwarten, was die Daten sind?
Das ist auch die Hoffnung, dass es passiert. Aber trotzdem, wenn die Studierenden dann nicht alle Informationen bekommen, sollen die wissen, wie sie dann weitere Fragen stellen oder weiter nachforschen. Und
wir haben schon öfter mal das Zeitungsprojekt gehört. Kann man mal kurz schildern, was dieses Zeitungsprojekt beispielsweise ist?
Das findet in Zusammenhang mit dem Institut für Geschichtswissenschaft statt. Und da geht es um die Kölnische Zeitung, also von vor dem Ersten Weltkrieg. Und da ist natürlich super spannend zu verstehen, welche Schlagworte sind vielleicht wie oft gefallen. Aber dann natürlich auch aus einem wirtschaftsgeschichtlichen Standpunkt, wie haben sich die Stellenausschreibungen im zeitlichen Verlauf entwickelt? Und da stößt man natürlich, wenn man mit menschlichem Arbeitszeit daran geht, irgendwann an eine Grenze. Man kann ein Mensch kann nur so viel Stellenanzeigen pro Tag auswerten. Und irgendwann hat man vielleicht auch keine Lust mehr aufs Auswerten und das dann automatisch zu machen, erscheint uns sehr erfolgversprechend.
Ja. Und warum ist das bisher noch nicht passiert?
Naja, es gibt natürlich Ansätze schon. Ne? Also Tesseract zum Beispiel ist ein Dokumenterkennungsprogramm, was gut funktioniert, aber die Präsentation, das Layout von Zeitungen hat sich einfach stark verändert in den letzten 100 Jahren und deswegen funktionieren aktuelle Programme, die natürlich mit einem Fokus auf heutige Dokumente entwickelt werden, nur bedingt auf alten Zeitungen. Das funktioniert auch schon etwas, aber die Kölnische Zeitung hat zum Beispiel ein sehr enges Spaltenlayout, wo ein dünner Strich die einzelnen Spalten voneinander trennt und diesen dünnen Strich erkennen heutige Layout-Programme nicht zuverlässig und kleben dann Satzfragmente zusammen, die gar nicht zusammengehören.
Also hat sich das Layout so stark verändert, dass das einfach für die heutigen Systeme nicht unbedingt nachvollziehbar ist, die halt das ganz normale Spaltmaß an der Zeitung gewöhnt sind mit 36 Anschlägen oder so und klarem Zeilenabstand. Das wird die dann, wenn auch mal irgendwie Schriftgrößen sich ändern oder Artikel komisch fortgesetzt werden eventuell.
Ganz genau, das ist einfach damals noch nicht so standardisiert wie heute. Der Stand ist auch so, dass wir aktuell noch am Layout erkennen sind, das Projekt läuft noch und die tatsächliche Transkription wird erst nächstes Jahr passieren. Also man muss natürlich erstmal die Lesereihenfolge und das Layout erkannt haben. Wenn das mit einer gewissen Zuverlässigkeit funktioniert, kann man im nächsten Schritt versuchen, die Texte zu transkribieren.
Haben wir noch andere Beispiele, wo man sowas anbringen könnte? Also gibt es noch so ein, zwei andere Projekte, wo man erfolgreich schon die Kooperation gelebt hat zwischen Informatikstudierenden und Wissenschaftlern anderer Disziplinen?
Genau, wir haben sogar mehr als zwei Projekte. Ähnlich wie dieses Zeitungsprojekt auf Bilder bezogen, haben wir mit Archäologie, also mit Digital Humanities Institute zusammengearbeitet. Der erste Projekt war, die verschiedenen Baustrukturen erkennen aus der Luft. Also es wird aus der Luft Aufnahmen gemacht von Bewuchs. Und natürlich, wenn unter dem Bewuchs irgendwas ist, dann wächst es nicht so gut. Und das kann man, ohne das wirklich auszugraben, erkennen. Das Interessante dabei ist, es gibt viele Terabyte an Data und das ist jetzt nicht automatisch annotiert, sondern zum Beispiel, ob da jetzt sich ein Malerpodium darunter befindet oder ein Bunker oder ein Bombertrichter, es war interessant, das zu erkennen. Und in diesem Projekt ging es darum, anhand von einigen annotierten Daten viele, viele anderen automatisch annotieren zu lassen. Und das ist sehr erfolgreich gewesen, vor allem was die Malerpodien anging, weil davon hatten wir am meisten Beispiele, sodass wir auch erkannt haben, dass einige annotierten Daten waren wohl ein bisschen zu schnell annotiert, sodass wir die auch korrigieren konnten. In einem zweiten Projekt, was wir auch zusammen mit der Archäologie haben, ging es um Hieroglyphen, oder es geht darum, also dieses Projekt läuft noch, da haben wir versuchen aus Fotos Hieroglyphen, also ägyptischen Hieroglyphen zu erkennen. Und andere Projekte, die wir haben, sind ein bisschen anderer Natur. Die haben jetzt nicht Bilder als Eingabe, sondern Patientendaten. Und da geht es darum, Krebspatienten zu helfen, oder beziehungsweise bei einem der Projekte ging es darum, die Dosis anzupassen der oralen Medikamente. Momentan wird es so gemacht, dass die irgendwie beliebig gemacht wird, also eine Dosis für alle. Und dieses Projekt war dazu da, damit man anhand von bestimmten Messungen anpassen könnte die Dosis. Und da hatten wir auch sehr gute Ergebnisse erzielt, das wird auch publiziert. Und in einem zweiten Projekt, das ist noch nicht abgeschlossen, aber fast, ging es darum, vor der Operation von einem Prostatakarzinom vorherzusagen, welche Parameter der Patient nach der OP haben wird. Also wie viel Blut wird verloren, wie viele Tage im Krankenhaus der bleiben wird und solche Sachen.
Das heißt, man kann vorher schon abschätzen, welche Medikation nachher nötig ist.
Genau. Also genau, einige Sachen, also einige, entweder welche Behandlung oder wie lange der Patient noch behandlungsbedürftig sein wird. Und ja, da gibt es verschiedene Parameter, die wir versucht haben abzuschätzen.
Wenn ich das immer so höre, dann denke ich mir, das sind ja alles Aufgaben, die früher studentische Hilfskräfte gemacht haben. Also Zeitungen lesen und annotieren, Grabhügel jetzt ja auch quasi annotieren. Haben die danach keine Jobs mehr oder braucht man die danach nicht mehr oder lernen die das auch gar nicht mehr später? Oder?
Genau, das ist eine Frage, die mir sehr, sehr gut gefällt, weil das ein Missverständnis ist, was viele vielleicht haben und was wir aber dringend korrigieren müssen, denn in dem Moment, wo Menschen aufhören, diese Tätigkeiten zu verrichten, werden die Modelle eingefroren sein. Denn wir fitten ja nur Modelle an Daten und wenn wir keine neue Daten zur Verfügung stellen, dann wird der Fit auch nicht besser werden. Das bedeutet, man dürfte auf keinen Fall, also wenn man jetzt sieht, guck mal, der Computer kann Deutsch-Französisch übersetzen, darf man auf keinen Fall auf die Idee kommen, oder dass man jetzt nicht mehr Romanistik studiert, weil wenn das alle täten, dann würden keine neuen Übersetzungen entstehen und dann wäre die Computerübersetzung für immer eingefroren. Genau, und also auf gar keinen Fall. Es wird automatisiert werden. Wir werden uns auf die interessanten Dinge konzentrieren können, wir Menschen. Das bedeutet, dass man vielleicht in Zukunft, wenn man jetzt einen Abschluss in Romanistik hat, sich vielleicht auf die spannenden Übersetzungsprobleme konzentrieren kann. Denn die Sprache ändert sich ja permanent. Das bedeutet, wir brauchen auch permanent Übersetzungen für die neue Sprache. Und diese Fragen müssen Menschen in Zukunft lösen, denn das wird ein Computer aufgrund der Natur der Systeme erstmal nicht können.
Ich glaube, sogar aktuell ist es wahrscheinlich sogar noch eher mehr Aufwand für die, also es gibt mehr zu tun aktuell, weil diese ganzen Modelle erstmal entwickelt werden müssen. Natürlich ist es nicht sicher, wie es also in Zukunft aussehen wird, aber aktuell gibt es gerade auch in der Medizin zum Beispiel viel mehr Aufgaben, wo eben studentische Hilfskräfte, Assistenzärztinnen und Ärzte Daten annotieren müssen, eben Merkmale festlegen müssen. Und das ist ein extrem großer Aufwand. Und ich denke auch, dass die meisten eher froh sein werden, wenn sie nicht für 8 Stunden an einem MRT-Bild rumarbeiten müssen, sondern sich eben dann relativ schnell den spannenderen Aufgaben auch widmen können.
Genau, und zwar dann interessantere Sachen zu tun, nicht immer wieder dasselbe.
Forscher an der Uni Bonn, ich habe auch ein Projekt, wie kriege ich das denn jetzt in die Pipeline, dass das bei Bonn Tourney mit auftaucht?
Am besten ist, auf unsere Homepage zu gehen und da stehen meine E-Mail und die E-Mail von Moritz und eigentlich auch von allen anderen Trainee-Mitarbeitern. Deswegen ist auf jeden Fall der erste Schritt, in Kontakt zu kommen mit den Verantwortlichen, um zu besprechen, ob das Thema überhaupt tauglich ist für die Sachen, die wir anbieten, wenn man zum Beispiel zu wenig Data hat dazu oder ob da noch Vorarbeit nötig ist, bevor man das anbieten könnte. Danach, sobald das geklärt wurde, haben wir Veranstaltungen für Studenten live. Da kommen die Leute dann, die Professoren oder die anderen Mitarbeiter und stellen ihre Themen vor. Die Themen danach kommen auf die Homepage. Das heißt, die Projektbörse ist dann da, aber erst ab diesem Schritt, wo die Themen schon begutachtet wurden, für gut befunden wurden und den Studenten vorgestellt wurden. Danach gehen die da. Das heißt, die Studenten, die nicht bei diesen Live-Veranstaltungen dabei sein konnten, können auf diese Projektbörse gehen und sich anschauen und für die Projekte melden.
Und was muss ich als Mitarbeiter mitbringen, um an Schulungen teilzunehmen? Also der andere Aspekt ist ja auch die Schulungen. Kann das jeder machen oder gibt es da, muss ich erst schon 2 Semester Informatik Basic belegt haben?
Ja, also wir freuen uns über alle, die kommen. Wir hatten auch schon eine Teilnehmerin aus der Geschichtswissenschaft, die mit sehr wenig Vorkenntnissen sich wirklich heldinnenhaft da durchgekämpft hat. Das geht, wenn man sehr motiviert ist, aber, und jetzt kommt das Aber, je weniger Programmiervorkenntnisse und je weniger mathematische Vorkenntnisse man hat, desto schwerer wird das. Also wir haben immer eine Gruppe, also ich nenne das mal Team Physik. Team Physik hat's leicht, die sind eigentlich immer als erstes fertig, weil die, also wir bieten den Kurs ja vor allem für außerhalb der Informatik an und aus der Physik, die sind einfach sehr, sehr gut vorbereitet. Ne? Also wenn man das mitbringt, was man in der Physik lernt, also Programmieren und Mathe, dann geht es schneller. Wenn man das nicht mitbringt, dann sollte man sich davon nicht abschrecken lassen. Dann muss man aber mehr Ausdauer mitbringen. Und unsere Historikerin hat es vorgemacht. Die hat sich da durchgekämpft. Man muss natürlich dann das Python-Tutorial durchlesen. Man muss die Dokumentation lesen. Man muss sich in die mathematische Notation einarbeiten. Das ist nicht leicht, aber wir sind personell sehr gut aufgestellt. Wir tutorieren fleißig, wir sind auch dann über die 3 Wochen für den Foundations-Kurs da, ansprechbar und wir unterstützen alle bestmöglich. Ne? Also ich sage immer, es können alle kommen, aber je weniger Vorkenntnisse man mitbringt, desto härter muss man am Ende arbeiten, um den Kurs dann erfolgreich abschließen zu können.
Genau, aber das, was unser Kurse auch auszeichnet, ist vor allem diese Betreuung, sodass wir die Theorie, die kommt da am Anfang des Tages, und dann wird ganz lange programmiert unter der Betreuung der Informatikstudierenden oder uns, sodass die Leute, die ein Problem haben, kriegen das schnell Hilfe dazu und können weiter programmieren und weitermachen, und sodass sie am Ende des Tages eigentlich alle glücklich da rauskommen mit, also eigentlich immer fertigen Sachen, also fertigen Ergebnissen.
Wir sehen auch in den Evaluationen immer wieder, dass gerade Leute, die jetzt nicht aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen und vielleicht auch die Vorkenntnisse nicht unbedingt mitbringen, dass die natürlich trotzdem die steilste Lernkurve am Ende haben und dass die quasi immer angeben, dass sie zum Anfang noch gar nichts wussten, mit Python noch nicht umgehen konnten, keine Machine Learning-Kenntnisse hatten und am Ende dann fast auf die Werte kommen, wo jetzt auch zum Beispiel die Physiker am Ende sind und dann tatsächlich auch KI-Anwendungen mehr oder weniger selbstständig entwickeln können oder zumindest sehr gut mit Informatikern und Informatikerinnen zusammenarbeiten können.
Wann kann ich mit meinem Forschungsvorhaben kommen und sagen, ich brauche jetzt KI-Unterstützung vielleicht oder auch vielleicht nicht? Gibt es da schon so eine Daumenregel, dass man sagt, erst wenn man mehr als drei Sachen irgendwie lesen muss,
naja, die ähnlich sind? Man kann dann einreichen, wenn man strukturierte Daten hat. Das ist damit steht und fällt alles. Und wenn man die Möglichkeit hat, diese Daten auch auf unsere zentralen Rechensysteme zu kopieren. Also wir sind an der Uni Bonn jetzt in einer sehr komfortablen Situation, weil Marvin, unser neuer Supercomputer, jetzt demnächst online gehen wird. Und da muss man aber natürlich Vorarbeit leisten. Also wenn man jetzt vielleicht Patientendaten hat, muss man da, weiß ich jetzt gar nicht so genau, also aber man muss klären, dass anonymisiert wird und dass die Patienten zugestimmt haben und damit man das kopieren kann auf den zentralen Server. Also diese Vorarbeiten müssen stattgefunden haben, sonst kann so ein Projekt nicht stattfinden.
Also wenn man viele, viele Daten hat, die strukturiert, also einheitlich sind am besten oder bestenfalls einheitlich sind.
Nicht unbedingt so viele, je nachdem. Also bei Bildern und Videos sehr viele, ja. Aber bei diesen Patientendaten zum Beispiel, wir haben auch, also die Projekte, die ich gerade angesprochen habe, die hatten im Schnitt so 300 Daten, also das ist eigentlich für Deep Learning sehr, sehr, sehr wenig, aber mit traditionellen Maschinenlernmethoden kommt man da eigentlich ganz gut hin. Also wir hatten wirklich gute Ergebnisse daher. Daher ist jetzt nicht Pi mal Daumen Tausende, sondern man kann, wenn man nicht unbedingt jetzt mit Bildern arbeitet, auch mit weniger auseinander gute Ergebnisse erzielen.
Genau, aber es gilt schon, je mehr, desto besser.
Das immer, genau. Und je mehr echte, genau, desto besser. Ja. Wir hatten ja gerade über synthetische geredet, genau. Also je mehr echte, desto besser, weil die synthetischen, die geben eigentlich so eine Vorabinformation, die man sozusagen eigentlich gar nicht lernen möchte.
Wir sind ja, es ist ja nicht nur ein Projekt, wo es um Forschung geht und Informatiker stützen, es soll ja auch in die Lehre reingehen. Wie kann man denn diese Bedeutung von KI für die Wissenschaft und Lehre in Zukunft einschätzen? Also kommt man da später noch rot um diese Tools herum oder gehört das dann quasi in der Geschichtswissenschaft wie die Heraldik zu den Hilfswissenschaften irgendwie dazu zu wissen, wie man mit Python arbeitet oder an wen man sich wenden muss, der einem helfen kann, mit den Daten zu arbeiten? Ist das so für die Lehre später unabdingbar, dass man mit KI arbeiten wird?
Also ich glaube, es ist aktuell so, dass viele Leute noch so tun, als könnte man sich quasi entscheiden, ob man KI nutzen möchte oder nicht. Und ich glaube, aktuell mag es in manchen Fächern noch so sein. Trotzdem ist es aber naiv zu glauben, dass das noch lange so sein wird, weil wir wissen, in der Wirtschaft, im öffentlichen Leben, überall wird KI bereits eingesetzt. Und wenn man dann sagt in der Uni, ja, wir nutzen das nicht, weil wir haben niemanden, der das kann oder wir verfügen nicht über die richtigen Kompetenzen, dann macht das wenig Sinn. Und vor allen Dingen müssen wir darüber nachdenken, dass die Studierenden, die heute ihr Studium beginnen, dann vielleicht in 5 bis 10 Jahren in den Arbeitsmarkt wechseln und dann eben da mitarbeiten müssen. Und der Arbeitsmarkt oder die Wirtschaft wird eben nicht sagen, uns ist das egal und wir bilden euch dann weiter oder sowas, sondern die möchten eben Studierende oder dann fertige Fachexperten und Expertinnen haben, die sich eben mit KI auskennen. Und dementsprechend muss das auch schon in der Lehre eingesetzt werden.
Das heißt, es sind dann auch nur weitere Soft Skills, die man eigentlich dann haben muss als Studierende oder Absolventin dann später.
Genau, Soft Skills, aber auch eben auch letztendlich die Hard Skills. Also klar, die Interprofessionalität hat mir schon angesprochen, aber auch die zumindest ein Grundverständnis von KI, also so eine AI-Literacy, wie man so schön sagt, ist halt eben quasi unabdingbar.
Ja, trotzdem brauchen wir weiterhin die fachliche Expertise auch in den geisteswissenschaftlichen Fächer, ne? Weil ohne werden diese Modelle niemals besser werden. Das heißt, das darf auch nicht. Es macht auch keinen Sinn, wenn jetzt alle nur noch KI machen. Also das kann ja auch nicht funktionieren. Genau. Also da muss man schon, würde ich jetzt auch die anderen Disziplinen nicht unterschätzen. Die werden auch wichtig bleiben.
Also man muss den Studierenden schon dieses Verständnis beibringen. Wir haben es genannt, AI-Literacy, quasi, dass man das, dass die Leute wissen, wie KI und Machine Learning funktioniert, was strukturierte Daten sind. Da kommen wir dann nicht mehr drum herum.
Genau, und wir dürfen auch beim, wenn wir KI sagen, vielleicht, wenn man jetzt von außen kommt, vergisst man dann vielleicht, dass eben doch die menschliche Vorarbeit unablässlich ist. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass der Begriff KI das zu sehr versteckt und wir haben uns am Ende in einer Welt wiederfinden, wo vielleicht dann doch die Grunddisziplinen, die die Daten generieren, auf die wir angewiesen sind, vernachlässigt werden. Das sollte auch nicht passieren.
Das Projekt gehört ja zur Digitalstrategie oder ist ja in der Digitalstrategie der Uni Bonn erwähnt. Da möchten wir Räume für die Forschenden und Lehrenden schaffen, um eine fachwissenschaftliche Transformation hinzubekommen, die eben diese Digitalisierung mit sich bringt. Ist das ein gelungenes Beispiel dafür?
Ja, also ich würde jetzt erstmal einfach sagen ja, weil wir haben ja, also der Foundations of Machine Learning Kurs hat jetzt schon dreimal stattgefunden, der war immer voll ausgebucht. Leider sind nicht immer alle gekommen. Ne? Also vielleicht an dieser Stelle nochmal den Appell, wer sich anmeldet, bitte auch kommen. Weil dann in dem Moment, wir haben immer eine Warteliste und wenn dann Leute rein so drin sind im Kurs und dann nicht kommen oder 3-4 Tage vor Kursbeginn absagen und dann rutscht noch jemand nach, dann bedanken die sich auch. Ne? Wie will man denn in 3 Tagen noch 3 Wochen freischaufeln? Aber genau, also die im Prinzip hätten wir genug Anmeldungen gehabt, um unseren Kursraum immer voll aufzufüllen. Also ich würde sagen, das ist schon mal ein Erfolg. Und dann haben wir ja zahlreiche Projekte durchgeführt, wo auch zum Beispiel jetzt in der Geschichtswissenschaft Kompetenz entstanden ist, ne, da waren Leute bei uns im Kurs, wir haben die Daten annotiert, die haben selber annotiert, die haben ein Verständnis jetzt dafür, wie das funktioniert. Und zu guter Letzt findet jetzt auch der Kurs Machine Learning für PIs statt, wo PIs, also Principal Investigators, kommen können und wir da einen Schnellkurs anbieten. Also in 6 Terminen die 3 Wochen das Wichtigste, was man eben als PI braucht, um solche Projekte zu betreuen. Und da glaube ich schon, dass wir damit einen kleinen, aber vielleicht feinen Bestandteil zur Digitalstrategie leisten können damit. Oder leisten, ja.
Und ein Großteil der Leute eigentlich, die diesen Kurs besuchen, sind auch in der einen oder anderen Art und Weise in der Lehre tätig und agieren dann mehr oder weniger als MultiplikatorInnen und quasi bringen dann diese Kompetenzen, die sie bei uns erwerben, hoffentlich, wir können es natürlich nicht genau prüfen, aber hoffentlich auch ihren Kolleginnen und Kollegen näher und auch ihren Studierenden. Und versuchen eben quasi die KI-Kompetenzen dann in die Breite zu tragen über diese Multiplikatoren, die unseren Kurs eben besuchen.
Dazu wird es auch später noch mehr Angebote geben, weil wir werden auch noch eine Bonn-Trainee-Plattform etablieren, wo wir alle Codes, also so Best-Practice-Beispiele sozusagen, die gut funktioniert haben und die man auch auf andere Probleme anwenden könnte oder kann, gesammelt werden, dokumentiert werden und laufbar gemacht werden. Also das kommt auch noch dazu und das wird hoffentlich auch helfen, sowohl in der Lehre die Sachen einzusetzen, als auch in weiteren Projekten.
Was begeistert Sie persönlich für das Thema? Also wie kamen Sie dazu, sich jetzt hier rum zu kümmern?
Sollen wir einmal rundum gehen? Ich interessiere mich sehr stark für KI-Bildung, weil ich eben auch aus dem Bereich Didaktik komme und das ist ja genau die Schnittstelle, die wir hier auch herstellen. Also wir haben Informatik-Fachkräfte, die im Projekt mitarbeiten, genauso wie Pädagogik- und Didaktik-Fachkräfte und ich finde es eben persönlich besonders wichtig, dass eben KI-Kompetenzen für alle Personen vorhanden sind, aber auch eben fachspezifische KI-Kompetenzen für eben Studierende aus den entsprechenden Fachdomänen vermittelt werden letztendlich.
Genau, ich habe mich eigentlich immer für maschinelles Lernen interessiert, aber dadurch, dass ich aus Computergrafik-Community komme, hatte ich nicht wirklich das in die echte Welt sozusagen anwenden können. Und als wir die Idee hatten, dass es eigentlich außerhalb der Informatik oder überhaupt Grafik-Community so viele Probleme gibt, die man mit KI lösen könnte, da war der Wunsch natürlich, irgend sowas zu bilden, zu machen, dass das wirklich passiert, weil zum Beispiel bei den Studierenden, die müssen bei uns in der Informatik im Curriculum in Bachelor ein Praktikum machen und in Master mindestens ein Praktikum, sodass die das entweder innerhalb von Informatik machen können oder außerhalb. Und das ist einfach super spannend, eben diese Welt schon vorher zu lernen, bevor man eventuell auch sogar promoviert oder vorher auch Master abschließt. Und das war das eigentlich das, was mich so begeistert hat, dass man eigentlich mit den Sachen vertraut wird, aber direkt im Studium schon kennenlernt, wo man das wirklich anwenden kann, wo die Leute das wirklich brauchen. Also nicht nur für Gimmicks wie Computerspiele, was auch toll ist, aber auch wirklich, um Patienten zu helfen oder um sonst andere Problemstellungen zu lösen, wie zum Beispiel bei Neurowissenschaften haben wir auch Projekte dann am Laufen. Also wirklich, das ist das eigentlich, was mich so am meisten daran begeistert.
Ja, für mich war es vielleicht die logische Fortsetzung meines Masterstudiums. Ich habe in Löwen wiskündige Ingenieurtechnik studiert. Wissenschaftliches Rechnen, und Wiskunde ist das niederländische Wort für Mathematik, was ich sehr schön finde, weil es klingt wie Wissenskunde. Und vielleicht ist am Ende ja Mathematik die Kunde des Wissens. Und die Löwener hatten damals schon einen Schwerpunkt auf der Mathematik der Optimierung und auch auf den Grundlagen des Maschinenlernens. Und damit ist das irgendwie die logische Fortsetzung meines Studiums. Und vor allem, als mir dann klar geworden ist, dass man mit den Methoden, die wir da haben, Probleme lösen kann, von denen man früher gedacht hätte, dass sie unmöglich zu lösen sind. Also das klassische Beispiel ist ja so MNIST, der MNIST-Datensatz. Der ist jetzt heutzutage nicht mehr so spektakulär. Aber da geht es darum, handgeschriebene Ziffern zu erkennen. Das kommt von der amerikanischen Standardisierungsbehörde, und ich habe dann da im Elektrotechnik-Institut gesessen und ein neuronales Netz auf MNIST trainiert und rausgefunden, ach guck mal, das funktioniert wirklich. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann man damit noch alles machen? Und diese Möglichkeiten zu erkunden, das ist natürlich jetzt auch das Schöne an der Aufgabe in dem Trainee-Projekt, dass man eben die Möglichkeit hat, rumzufragen, was habt ihr alles für Probleme, und sich dann zusammen hinzusetzen und zu gucken, kriegen wir das gelöst.
Eine forschende Unibon, was wäre das? Gibt es so einen Wunsch nach Disziplinen, die vielleicht mehr kommen sollten, dass man sagt, mehr Geisteswissenschaftler oder mehr Agrarwissenschaftler?
Also ich würde mich freuen, wenn die Leute in sich gehen und schauen, was habe ich denn hier für Daten? Und wenn die gut strukturiert sind, wenn die maschinenlesbar sind, wenn die rechtlich nutzbar sind, dann sollen sie kommen, und dann freuen wir uns wahnsinnig, weil das sind die spannendsten Projekte. Sauber messen, ne? Also Daten strukturiert erfassen, das ist das Allerwichtigste, dass da dann entstehen die Voraussetzungen.
Das Ganze in eine Excel-Tabelle reinschreiben.
Und genau, aber wenn es, ja, zum Beispiel, aber wenn es zwei Excel-Tabellen gibt, sich Gedanken machen über die Namen, ne? Also nicht in 10 Excel-Tabellen alle die gleiche Größe auf 10 verschiedene Varianten benennen, ne? Dann kriegen wir das in einem Skript nicht mehr automatisch ausgelesen. Also diese Automatisierbarkeit der Datenerfassung und des Datenauslesens, das sind wichtige Dinge. Oder vielleicht aus der Geisteswissenschaft ein schönes Beispiel ist der Europäische Parlamentskorpus. Also das ist ein Standarddatensatz, den die Leute verwenden, um Maschinenübersetzungssysteme zu trainieren. Und das war jetzt vielleicht Zufall, dass der entstanden ist, aber beim Europäischen Parlament haben die sich natürlich Gedanken gemacht. Die haben gesagt, wir müssen hier
3, 5, 8 Sprachen.
Genau, aber nicht nur übersetzen, sondern jeder Satz hat eine Entsprechung. Das ist perfekt. Ne? Es gibt keinen, solche Daten sind Gold wert. Ne? Also standardisiertes Übersetzen an der Stelle hat eine wichtige Grundlage gelegt, ohne die
DeepL nicht da wäre, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Genau, ja.
Ich wollte sagen, dass die Leute, denen wir wirklich helfen können, die sollen auch kommen, weil wir wollen helfen. Also wir wollen wirklich, dass Projekte entstehen, die jemanden weiterbringen. Das heißt, wenn jemand wirklich gewillt ist und glaubt, er hat Daten, egal wie viele, erstmal fragen, und dann lässt sich bestimmt vieles machen. Ich glaube, das einzige Projekt, was wir bis jetzt abgelenkt haben, war, wo wir 26 Daten hatten. Und auch nur kleine. Also wenn wir 26 große Bilder haben, dann sind das auch nicht wirklich 26, sondern viel, viel mehr. Das heißt, es waren aber einmal 26 Patientendaten und da konnten wir nichts mit anfangen. Aber ansonsten freuen wir uns, wenn wir helfen können, sowohl bei Projekten als auch, wenn jemand die Kurse besuchen möchte und auch das wirklich lernen möchte und nicht genau einfach sagt, okay, ich mich interessiert das eigentlich gar nicht, sondern wirklich, wenn jemand Hilfe braucht und was lernen möchte, dann ist er willkommen und wir sind super glücklich zu helfen.
Ich würde mir noch eine Offenheit auch aus den Fachdisziplinen quasi wünschen für eben neue Methoden. Also jeder hat ja so seine eigenen wissenschaftlichen Vorgehensweisen und die unterscheiden sich ja von Disziplin zu Disziplin. Und ich würde mir eine Offenheit wünschen eben für diese KI-Methoden, die halt eben manchmal anders funktionieren als die Sachen, die man so gewöhnt ist. Und das ist halt eben eine Sache, da müssen die Fachdisziplinen bzw. die Personen aus den Fachdisziplinen einfach offen dafür sein, diese neuen Methoden auch auszuprobieren letztendlich einfach oder mit den Informatikerinnen und Informatikern zusammenzuarbeiten, um eben diese neuen Methoden einzusetzen.
Okay, wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, dass Sie hier heute hier waren. Wer mehr wissen möchte, schaut bitte bei BN20 nach und findet dort die Antworten und die Kontaktadressen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Stammt von John Bartman, trägt den Titel Under the Gun und ist lizenziert unter Creative Commons by